RD.
Ну, насправді відчуття такі апокаліпсису.
Vom Gefühl her ist das jetzt apokalyptisch. Du versuchst natürlich, dich am Riemen zu reißen und dir dadurch Mut zuzusprechen, dass sich alle am Riemen reißen und du das auch kannst. Aber bei uns zu Hause ist es so furchtbar kalt.
Das sagt eine Mutter, die vom massiven Stromausfall in der ukrainischen Hauptstadt Kiew betroffen ist.
Nach russischer Angriffswelle. Kiews Bürgermeister Klitschko rät, verlassen Sie die Stadt, wenn Sie anderswo unterkommen können.
Russland hat zum zweiten Mal im Angriffskrieg die Mittelstreckenrakete Oreshnik eingesetzt.
Auch im russischen Bjelgorod sind hunderttausende Menschen ohne Strom.
Großbritannien stellt 200 Millionen Pfund für die Vorbereitung einer möglichen Truppenentsendung in die Ukraine bereit.
Gibt es Hoffnung für die Protestbewegung im Iran? Dazu ein Statement der deutsch-iranischen Menschenrechtsaktivistin Mariam Klaren. Hallo, ich bin Katharina Jatta.
Und ich bin Milat Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 10. Januar um 16 Uhr.
Russland hat seine Luftangriffe auf ukrainische Städte nochmal verstärkt.
Gerade jetzt, da die Temperaturen deutlich sinken.
Allein in der Hauptstadt Kiew sind Hunderttausende ohne Heizung und Bürgermeister Klitschko rät allen, die Stadt zu verlassen, wenn sie anderswo unterkommen können. Florian Kellermann hat in Kiew eine Familie getroffen, die ihre Wohnung vorübergehend aufgeben musste.
Irina Sidorenko und ihr Sohn haben vorübergehend bei einer Freundin Unterschlupf gefunden. Bei ihnen zu Hause gibt es keinen Strom, kein fließendes Wasser und keine Heizung. Die Familie hat schon viel ertragen in diesem Krieg, aber so schlimm war es noch nie. Vom Gefühl her ist das jetzt apokalyptisch. Du versuchst natürlich, dich am Riemen zu reißen und dir dadurch Mut zuzusprechen, dass sich alle am Riemen reißen und du das auch kannst. Aber bei uns zu Hause ist es so furchtbar kalt. Das Wetter hat uns auch noch einen Streich gespielt. Und dann ist da noch das Gefühl, dass das alles noch lange dauern kann. Die Familie wohnt im Nordosten von Kiew, also in einer Einflugsschneise der russischen Drohnen. Noch dazu im 10. Stock und damit ziemlich weit oben. Die 38-jährige Irina und ihr 12-jähriger Sohn haben schon Drohnen direkt an ihrem Fenster vorbeifliegen sehen. Die Nacht auf Freitag, als die Angriffe auf Kiew kaum aufhörten, haben die beiden gar nicht geschlafen. Wir waren die ganze Zeit im Flur und im Bad, weil es heißt, dass es dort sicherer ist. Wie sicher es dort wirklich ist, ist allerdings fraglich. Gegen Mitte der Nacht, vielleicht war es auch gegen Morgen, gab es in der Nähe eine Explosion und dann waren Strom, Heizung und Wasser weg. Die Kiewer Stadtverwaltung gibt an, dass etwa 6000 mehrstöckige Wohnhäuser der Stadt ohne Heizung blieben. Betroffen sind also viele Hunderttausende Kiewer. Russland griff genau dann an, als die Wettervorhersage tiefe Minustemperaturen ankündigte. Das sei kein Zufall gewesen, erklärte Volodymyr Omelchenko, Energieexperte der Denkfabrik Razumkov-Zentrum. Genau deshalb habe Russland in der Nacht auf Freitag auch einen großen Gasspeicher in der Region Lviv, ganz im Westen, angegriffen. Das passt zu den strategischen Zielen Russlands. Gas ist in der Ukraine der wichtigste Wärmeträger. Sie wollen so viele Menschen wie möglich bei diesen Frosttemperaturen ohne Heizung dastehen lassen, damit diese so sehr frieren wie möglich. Das nennen sie dann einen Erfolg der russischen Armee. Eine offizielle Bestätigung, dass Russland tatsächlich einen Gasspeicher treffen wollte, gibt es bisher nicht. Örtliche Behörden geben nur an, ein Objekt der kritischen Infrastruktur sei beschädigt worden.
Für diesen Angriff, von dem Florian Kellermann gerade erzählt hat, hat Russland ja in der Nacht zum Freitag die moderne Mittelstreckenrakete Oreshnik eingesetzt. Das ist noch nicht oft vorgekommen, richtig?
Ja, das ist das zweite Mal in diesem Krieg passiert. Und Kai Küstner, Host vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien, der erklärt in der aktuellen Ausgabe, warum diese Waffe so besonders ist.
Das ist ja diese von Moskau als Wunderwaffe gepriesene ballistische Rakete, basierend auf der russischen Interkontinentalrakete RS-26. Putin hatte behauptet, die Oreshnik könne von der US-Flugabwehr nicht abgefangen werden. Da sind Zweifel angebracht, denn selbiges hatte Moskau ja auch schon von der Kinschal-Hyperschallrakete behauptet, was mittlerweile als widerlegt gilt. Und klar ist auch, was Russland mit einer solchen Meldung natürlich bezwecken will, nämlich die eigene Stärke und angebliche Unbesiegbarkeit zur Schau zu stellen, gerade in Zeiten, in denen verhandelt wird. Das erste Mal hat Russland diese Oreschnik eigenen Angaben zufolge im November 2024 auf die Großstadt Dnipro abgefeuert. Diesmal kam sie im Westen bei einem Angriff auf Lviv zum Einsatz, was man durchaus auch als Signal an die NATO verstehen kann. Moskau verkauft diesen Oreschnik-Schlag übrigens als Vergeltung wegen des angeblichen Angriffs auf Wladimir Putins Residenz, von dem ja mittlerweile noch nicht einmal Donald Trump mehr glaubt, dass er wirklich stattgefunden hat.
Soweit Informationen von Kai Küstner. Ukrainische Experten gehen also davon aus, dass Russland mit dieser Rakete auch die westlichen Partner der Ukraine einschüchtern möchte und sie auch deshalb nur 70 Kilometer von der Grenze zu Polen einschlagen ließ. Wie sieht denn die Lage in Russland aus? Hat die Ukraine ihrerseits auch Drohnenangriffe gestartet?
Ja, nach einem ukrainischen Drohnenangriff sind in der russischen Region Bjelgorod nach Angaben des Gouverneurs 600.000 Menschen ohne Strom. An der Wiederherstellung werde gearbeitet, hieß es. Die Lage sei jedoch äußerst schwierig. Und Aufnahmen von der Nachrichtenagentur Reuters in der Stadt Bjelgorod zeigen, dass die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet war und die Anwohner sich mit Taschenlampen den Weg gesucht haben.
Immer wieder wird ja darüber gesprochen, dass im Friedensfall in der Ukraine eine multinationale Truppe zum Einsatz kommen soll. Großbritannien ist da nun in finanzielle Vorlage gegangen. Wie das genau?
Großbritannien stellt 200 Millionen Pfund bereit. Das sind umgerechnet etwa 230 Millionen Euro für die Vorbereitung einer möglichen Truppenentsendung in die Ukraine.
Und wie soll das Geld konkret angelegt werden?
Mit dem Geld sollen unter anderem Fahrzeuge modernisiert werden und Kommunikationssysteme auf Stand gebracht werden und der Schutz vor Drohnen soll verbessert werden. Das hat Verteidigungsminister Healey bei einem Besuch in Kiew gesagt.
Und jetzt noch ein Blick in den Iran. Dort gibt es ja seit Ende Dezember Massenproteste gegen die Regierung. Am Donnerstagabend haben die Proteste dann noch eine neue Stufe der Eskalation erreicht, denn unzählige Menschen folgten einem Aufruf von Reza Pahlavi, dem im Exil lebenden Sohn des früheren Schahs. Wie ist die aktuelle Situation?
Auch gestern Abend haben sich wieder Menschen auf den Straßen versammelt, obwohl das Regime weiter hart gegen die Demonstranten vorgeht. Und dazu kommt, der Iran ist ja seit Donnerstagabend weitgehend offline, denn das iranische Regime hat ja das Internet abgeschaltet.
Und was bezweckt die Regierung damit?
Naja, zum einen, dass die Bevölkerung sich nicht untereinander informieren kann und die Proteste organisieren kann. Und zum anderen kann natürlich so auch von den Protesten im Iran weniger nach draußen dringen. Und das Regime kann die Krise im Land herunterspielen, wie sie es ja auch gerade macht. Aber trotz Internetblockade dringen doch immer wieder Videos nach draußen. Unser Korrespondent Benjamin Weber in Istanbul berichtet, dass diese Videos eben Menschenmassen auf den Straßen zeigen. Auch brennende Autos und Moscheen sind zu sehen. Und es gibt noch weitere Informationsquellen für Journalisten, berichtet er.
Das Zentrum für Menschenrechte im Iran, mit Sitz in New York, berichtet von glaubwürdigen Augenzeugenangaben, wonach in den Krankenhäusern großer Städte unzählige Verletzte behandelt werden. Andere berichten von 200 Toten allein seit Donnerstag. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Internetsperren waren bei Protesten in der Vergangenheit häufig ein Vorbote massiver Repressionen. Die iranische Führung hatte die Demonstrierenden als Terroristen bezeichnet und ihnen mit der Todesstrafe gedroht. Staatsmedien spielten die Proteste heute herunter. In der Nacht habe weitestgehend Ruhe geherrscht, heißt es.
Ob das stimmt?
Oder sammeln die Unzufriedenen im Iran nur kurz neue Kraft?
Viele haben ja den Eindruck, dass es im Iran jetzt wirklich eng wird für die Machthaber. So eng wie seit Jahren nicht, auch nicht 2022, als die Bewegung auf den Straßen war, die wir jetzt alle kennen, Frau, Leben, Freiheit. Und das war jetzt immerhin die zweite Woche mit Demonstrationen auch außerhalb der Hauptstadt. Dutzende Kundgebungen sollen es gewesen sein in mehr als 20 Provinzen, das ist schon flächendeckend.
Wir können das nicht überprüfen. Es gibt ja keine Pressefreiheit im Iran. Das Internet ist, wie gesagt, abgeklemmt. Wie schätzen denn iranische Menschenrechtsaktivisten die Lage dort ein?
Dazu hat sich heute die Deutsch-Iranerin Mariam Klaren aus Köln im WDR geäußert. Ihre Mutter ist Nahid Taghavi, eine Menschenrechtsaktivistin und ebenfalls deutsch-iranische Staatsbürgerin. Sie saß selbst 1500 Tage in iranischer Haft. Mariam Klaren wurde heute im WDR-Interview gefragt, haben Sie Hoffnung, dass dieses Mal die Proteste genügen, um etwas im Land grundsätzlich zu ändern?
Selbstverständlich habe ich Hoffnung. Wir Aktivisti und die iranische Diaspora lebt von dieser Hoffnung, dass sich etwas ändert. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wir diese Hoffnung auch schon 2022 bei den Frau, Leben, Freiheit-Protesten hatten. Aber wie auch eben schon im Beitrag gut zusammengefasst, diesmal fühlt es sich massiver an. Nicht nur fühlt es sich auch auf faktischer Lage. Alle Provinzen sind beteiligt, nicht mehr nur 21 Provinzen. Wir haben die letzten zwei Abende, das heißt der Donnerstagabend und der Freitagabend, waren immens. Für heute sind Streiks geplant und weitere Demonstrationen. Die Menschenmassen, die wir auf den Straßen mit den wenigen Bildern, die uns im Moment erreichen, sehen, weil Sie haben richtig gesagt, das Internet ist seit Donnerstagabend abgeklemmt. Die paar Bilder, die uns erreichen, sind dank Starlink. Aber die Lage im Iran ist sowohl hoffnungsvoll, aber auch natürlich hochgefährlich.
Das waren Einschätzungen von der Menschenrechtsaktivistin Mariam Klaren und wir halten euch hier im Podcast dazu natürlich weiter auf dem Laufenden. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Katharina Jetta aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.